Mein Thema lautet erektile Dysfunktion und Testosteron. Und wenn Sie den Titel so lesen, werden Sie sagen, ja gut, mit Testosteron wird mit Libido zu tun haben, das wissen wir. Und das ist auch altbekannt, aber was hat es mit erektiler Dysfunktion zu tun? Und da hat sich in den letzten Jahren doch einiges geändert an unserem Wissen und da ist einiges dazugekommen. Schauen wir mal, wie kommt es überhaupt zu einer Erektion? Wenn wir in irgendeiner Form einen sexuellen Reiz haben, dann kommt es zu einem Testosteronanstieg. Das ist bewiesen. Der Testosteronanstieg bedingt selbst wieder die Stickoxidfreisetzung. Gleichzeitig aber auch wird die PDE5-Expression gesteigert. Es folgt der Anstieg von zyklischem Guanosin-Monophosphat und alles zusammen bewirkt dann das gewünschte Ergebnis. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Wir sehen hier das Stickoxid, das über die Guanylcyclase die Umwandlung von Guanosin-Triphosphat in das Guanosin-Monophosphat bewirkt. Gleichzeitig ist PDE5 als Enzym notwendig und vorhanden, um hier wieder den Abbau von zyklischem Guanosin-Monophosphat zu gewährleisten. All das zusammen bewirkt dann die Herabsetzung des Kalziums und die Relaxation der Muskulatur, die ja zur Erektion führt. Wenn wir uns jetzt die Stärke von verschiedenen PDE5-Inhibitoren anschauen, so sehen wir, dass Theophyllin die relativ geringste Stärke hat und die relativ größte Sildenafil bzw. Vardenafil oder auch Tadalafil. Wenn wir uns anschauen die Strukturen, so sehen wir, dass das also chemisch offenbar doch sehr ähnlich ist. Nun, was passiert jetzt eigentlich beim Mechanismus der Erektion? Durch den zuvor gezeigten Mechanismus ist es so, dass die glatte Muskelzelle, die ja so normalerweise kontrahiert ist, erschlafft. Dadurch kommt es zum Einstrom des Blutes. Gleichzeitig werden die abführenden Venen komprimiert und es entsteht dann die Erektion. Morelli hat im Jahre 2004 dann das Testosteron, und damit bin ich ja wieder bei meinem eigentlichen Thema, und die PDE5-Expression in Corpora cavernosa bestimmt. Aber nicht nur in Corpora cavernosa, er hat auch die weiblichen Geschlechtsorgane als Kontrollgruppe herangezogen. Und Sie sehen hier den Uterus und das Ganze in einer Western-Plot-Analyse. Und Sie sehen, dass die Kontrollgruppe ganz links im Bild eine deutliche PDE5-Expression hat, der hypogonadale knapp daneben rechts deutlich geringer. Wenn ich dem hypogonadalen Testosteron substituiere, dann erzeuge ich wieder ein Bild nahe der Kontrollgruppe. Und wenn wir uns das jetzt in den Kurven anschauen, dann sehen wir hier herunten, die Kontrollgruppe hier ist der Uterus, hier ist sozusagen der normale Mann, hier ist der Hypogonadale und hier oben ist der Hypogonadale, der einen Testosteronersatz bekommen hat. Bereits vor mehr als 20 Jahren oder nahezu 20 Jahren hat Louis Gorn herausgefunden in einer klinischen Studie, dass 60% des Testosteronspiegels von normalen Männern genügend ist, um bei Männern, die jünger als 50 Jahre alt sind, eine zufriedenstellende sexuelle Funktion zu gewährleisten. Dass das Ganze nicht nur reine Theorie ist mit dem Testosteron und der Erektion, zeigt eine Arbeit von Radwan Schapsing im Journal of Urology 2004 publiziert. Er hat eine placebo-kontrollierte, randomisierte Doppelblindstudie durchgeführt an 75 hypogonadalen Männern, 18 bis 80 Jahren alt, und alle waren Non-Responder bezüglich Sildenafil. Er hat sie in zwei Gruppen geteilt. Die Gruppe A erhielt einprozentiges Testosterongel und die Substanz, die Gruppe B, Placebo und Sildenafil. Und interessanterweise sehen wir hier, dass die Placebo-Gruppe deutlich schlechter abgeschnitten hat als die Gruppe, die das Testosterongel erhalten hat. Also offenbar kann ich einen Teil der Männer zumindest, die Non-Responder sind, in Responder umwandeln, wenn ich ihnen einen Testosteronersatz anbiete. Das gelingt mir bei den Hypogonadalen. Carosa hat dann die Wechselwirkung dargestellt. Wir sehen hier ganz links im Bild, bevor die Patienten Sildenafil bekommen haben, und dann bekamen sie der Reihe nach die verschiedensten Substanzen, die verschiedensten PDE5-Hemmer, und Sie sehen, wie das freie Testosteron deutlich ansteigt, auch bei den Patienten, die also ganz normal eugonadal sind und die Substanz bekommen. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen Sie, das ist eine große Studie, die insgesamt 68 verschiedenste Substudien beinhaltet, also eine Meta-Analyse mit einem Testosteron unter 10 Nanomol und einem Testosteron über 10 Nanomol. Und Sie sehen keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich sämtlicher sexuell erhebbaren Parameter. Anders wird es jedoch, wenn wir uns anschauen, eine Gruppe unter 7 Nanomol, das ist links oben im Bild, verglichen mit den Patienten zwischen 7 und 12 Nanomol. Das sind die Männer, die wir als hypogonadal bezeichnen, und das ist die linke Bildseite. Hier sehen wir deutliche Unterschiede, wenn Testosteron gegeben wird, verglichen mit Patienten, die eugonadal sind, das ist hier rechts im Bild, da gibt es praktisch keine Unterschiede mehr. Das war aus einer unserer eigenen Studien, da haben wir 770 Männer untersucht, die sämtlich urologisch angeschaut wurden. Das heißt, wir wussten ganz genau über den Zustand des äußeren Genitales Bescheid. Die Patienten wurden also auch rektal angeschaut, komplett einem urologischen Check-up unterzogen. Und Sie sehen, wir haben abgesehen vom Alter, Body Mass Index, einige andere Parameter untersucht. Testosteron war hochsignifikant, sowohl das bioavailable Testosteron als auch das Gesamtmolekül. Und ganz besonders interessant war die Tatsache, dass das Testosteron hochsignifikant bei den Patienten gewesen ist, die gemäß dem IEEE 5, der Kollege Lackner hat es bereits dargestellt, das ist der International Index of Erectile Function, eine schwere erektile Dysfunktion gehabt haben. Diese hatten die niedrigsten Testosteronspiegel bzw. bioavailable Testosteronspiegel. Wie kommt es dazu? Wie kann man sich das Ganze erklären? Nun, Herr Tresch hat da eine Arbeit gemacht, eine tierexperimentelle Studie. Er hat bei Hasen hier, diese Gruppe war eine Hasengruppe, die nur einer Operation unterzogen wurde. Die Gruppe darunter war die, die dann wirklich operiert wurde, nämlich kastriert wurde. Und insgesamt 4 Wochen danach sind diese Bilder entstanden nach der Operation, und Sie sehen eindeutig diese Einlagerung von Löchern, diese Empty Cellular Structures bei der operierten Gruppe. Um nachzuweisen, was das ist, hat er dann eine Toluidin-Blaufärbung gemacht, und er konnte nachweisen, dass hier sozusagen in die glatten Muskelzellen, wir werden das gleich sehen, dass die sich anfärben und da deutlich das Fett sich eben anlagert und einlagert. Das heißt, die Muskelzelle wird mehr oder weniger durch Fett in einer gewissen Art und Weise gelähmt. Wir sehen das da, Sie sehen diese schwarzen Flecken im unteren Bild, das sind die Fetteinlagerungen beim kastrierten Hasen. Es gibt auch eine klinische Studie vom Herrn Yassin. Sie sehen im linken Bild einen sogenannten Patienten mit einem Venous Leak. Das heißt, es kommt sofort zum Abstrom des Blutes über die Venen wieder in den Körper, und dieser Mann kann keine Erektion bekommen. Wenn man dieser Männergruppe aber Testosteron gegeben hat, haben sie nicht nur ihre Erektion zurückbekommen, sondern nach ungefähr 8 Wochen ist das Bild auf der zweiten Seite entstanden, und Sie sehen, offenbar bewirkt das Testosteron, dass das Fettabbau im Muskel, dass das Fett im Muskel wieder abgebaut wird und der Muskel wieder funktionstüchtig wird und diese Venen wieder komprimiert werden können durch die Muskulatur und so zu einer Erektion führen können. Das hat Ihnen die Frau Professor Lang schon gezeigt. Das ist die Indikatortheorie. Das ist das Bild aus der Originalarbeit von Montorsi. Und Sie sehen, die Penisarterie ist mit Abstand die kleinste aller Arterien. Und bei Atherosklerosen kann sie natürlich betroffen sein. Und Testosteron kann auch da wirken. Das ist aus einer Arbeit im Journal of Endocrinology vom Herrn Malik publiziert. Testosteron ist protektiv bei Atherosklerose. Und zwar stellt man sich das so vor, dass der entzündungshemmende Effekt gehemmt wird durch das Testosteron. Und die Autoren schließen, dass Männer mit einem niedrigen Testosteronspiegel ein höheres Risiko einer koronaren Erkrankung haben, aber auch, dass diese Männer eben dann auch ein höheres Risiko haben, an einer ED zu erkranken. Damit bin ich bereits am Ende. Über die Therapie, und das kann natürlich nicht nur Testosteron allein sein, wird Ihnen dann der Herr Professor Schatzl berichten.